Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
Heute zu unserer Spezialwoche zum Thema Aufräumen, Frühjahrsputz, alles neu. Die Wohnpsychologin Dr. Barbara Perlfall aus Linz. Guten Morgen, Barbara. Grüße dich.
Guten Morgen, Annette.
Großartig, dass es Wohnpsychologie überhaupt gibt. Seit wann beschäftigst du dich damit?
Seit 2008. Also ich hatte gerade mein sozusagen 15-jähriges Jubiläum als Wohnpsychologin.
Meine Wohnung ist ein absoluter Kraftort. Sie einzurichten ist ja doch total individuell.
Ja, das ist total individuell, weil wir alle ein bisschen unterschiedlich gestrickt sind, was unsere Wohnbedürfnisse betrifft. Gleichzeitig gibt es aber auch so allgemeine Regeln, sage ich mal, wie Räume auf uns wirken. Und das kann man beides berücksichtigen.
Okay, das würde mich interessieren. Was gibt es so für festgelegte Regeln, wonach man gehen kann?
Also das hängt einfach damit zusammen, wie unsere Wahrnehmung funktioniert, wie wir gestrickt sind, wie unser Gehirn arbeitet. Und entsprechend wirken bestimmte Dinge auf uns auf eine bestimmte Weise. Also das sind zum Beispiel sowas wie Farben, dass es eben Farben gibt, die beruhigend sind oder andere, die anregend sind. Oder dass wir eine bestimmte Lichtmenge brauchen für bestimmte Aktivitäten. Aber das sind auch so Dinge wie zum Beispiel, dass man herausgefunden hat, dass Räume als angenehmer wahrgenommen werden, wenn man durch die hindurchgucken kann. Wenn es quasi eine Möglichkeit gibt, aus dem Raum rauszusehen, sowas wie zum Beispiel bodentiefe Fenster sind echt super. Ja? Also es gibt so bestimmte Eigenschaften von Räumen, die einfach in einer bestimmten Weise wirken. Und da kann man Rücksicht drauf nehmen beim Einrichten.
Ist ein quadratischer Raum irgendwie günstiger als ein eher länglich gezogener?
Da gibt es interessanterweise eine Studie, die herausgefunden hat, dass wir uns in quadratischen Räumen schneller beengt fühlen, wenn da mehrere Leute drin sind, als in rechteckigen.
Ach.
Auch interessant. Also das ist dann eher für Räume interessant, wo sich mehrere Menschen oder viele Menschen aufhalten.
Wen berätst du? Also kommen auch wirklich Menschen zu dir und sagen, ich fühle mich in meinem Haus nicht wohl, können Sie mir helfen? Oder sind es Geschäftskunden, die ihre Firma gut einrichten wollen?
Also ja, ich habe Kunden aus allen Bereichen, aber die meisten Kunden, die zu mir kommen, sind tatsächlich Privatkunden, die auch genau das sagen. Die sagen, ich fühle mich irgendwie nicht wohl in meiner Wohnung und ich weiß nicht so genau, woran es liegt. Oder wir haben uns unseren Traum erfüllt und uns vor 3 Jahren ein Haus gebaut, aber irgendwie wird es nicht gemütlich und wir wissen nicht, warum.
Also bei mir ist es so, ich richte mich ein, so wie ich es fühle. Also ich gehe da nur nach meinem Gefühl und warte auch erstmal ab und denke so, okay, da muss jetzt noch ein Kerzenleuchter hin, da muss jetzt noch das Kissen hin oder der Sessel muss andersrum. Ist das eine richtige Vorgehensweise?
Wenn du dich damit wohlfühlst und wenn du dich im Ergebnis wohlfühlst, dann ist es eine total gute Vorgehensweise. Menschen sind da auch sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, die haben das intuitiv drauf, die fühlen das quasi, was sie brauchen in den Räumen. Es gibt aber Menschen, die haben dieses Bauchgefühl nicht, was Raumgestaltung betrifft. Die tun sich dann oft schwerer damit.
Ja. Gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen auch?
Ja, also in der Tendenz würde ich das schon sagen. Also ich glaube, dass es bei den Frauen sind mehr Frauen, die das aus dem Bauch raus machen können. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die da geübter sind drin. Ja. Wobei das ist wirklich nur eine Tendenz, weil es gibt auch ganz, ganz viele Männer, die wirklich ein extremes Händchen auch für Räume haben und die sich diesem Thema sehr zuwenden. Aber ich sage es mal vielleicht andersrum, unter der Gruppe von Menschen, die kein Händchen fürs Einrichten hat oder die da auch kein so ein großes Interesse dran hat an dem Thema, sind sicher mehr Männer als Frauen.
Da gibt es ja verschiedene Methoden. Was hältst du von Feng Shui? Ist das eine Möglichkeit oder ist auch das nur ein Konstrukt?
Also Feng Shui ist mit Sicherheit eine Möglichkeit, wenn man mit diesem Konzept und mit dieser Denkweise was anfangen kann. Das kommt ja aus dem Asiatischen und das Feng Shui beim Einrichten ist ja nur ein sehr kleiner Teil von, eigentlich ist es ein Glaubenssystem, wie das Universum funktioniert. Dass da eben Energieströme gibt, die da durchfließen und dass man die lenken kann. Und das kann man in der Medizin und das kann man eben in der Architektur und beim Einrichten auch. So ist ja die Grundidee dahinter. Wobei ich spreche da als Laie, ich bin keine Feng Shui-Expertin. Und ich kenne viele Menschen, denen hilft dieses Feng Shui-Konstrukt und die Regeln, die damit einhergehen, beim Einrichten einfach gut. Ja, ich persönlich zum Beispiel kann da gar nichts mit anfangen, ich habe mich natürlich damit beschäftigt, weil es da interessante Überschneidungsbereiche zur Wurmpsychologie gibt. Aber mich persönlich spricht es nicht an oder ich persönlich kann da nichts rausziehen, aber ich kenne sehr viele Menschen, denen hilft das super.
Zum Thema Farben. Gibt es so eine Farbe, die für alle geeignet ist, wo alle sagen, wow?
Also wenn ich eine aussuchen müsste, dann wäre das sicher grün, spannenderweise. Wobei viele Leute jetzt auf Anhieb erstmal sagen, würden grün nähen, weiß ich gar nicht. Ja. Aber grün als Farbe der Natur. Und da ist klar, also alles, was mit Natur zu tun hat, tut uns ganz grundsätzlich gut. Und sich grün ins Haus zu holen, jetzt in Form von Pflanzen oder in Form von Materialien oder aber auch in Form dieser Farbe, ist grundsätzlich nicht verkehrt.
Bei mir ist das auch jahreszeitenabhängig. Ich mag im Winter viel rot und dann jetzt wird es grün und dann zum Sommer hin wird es richtig bunt. Das ist irgendwie auch so schräg, aber so fühle ich mich am besten. Und im Oktober ist alles feurig bunt mit Orange. So.
Ja, da lebst du nach den Jahreszeiten einfach und das ist auch, ja, auch aus psychologischer Sicht ja sinnvoll und, und nachvollziehbar. Ja? Dass wir da unterschiedliche auch Farbbedürfnisse und Aktivierungsbedürfnisse haben. Farbe hat ja viel mit Aktivierung zu tun.
Mhm. Kerzen sind für mich zum Beispiel sehr wichtig. Was hältst du davon?
Kerzen grundsätzlich finden viele Menschen gut, weil die so auch was Symbolisches haben. Die stehen für Wärme und die stehen für Energie. Und insofern mögen viele Menschen das mit Kerzen einzurichten, abgesehen davon, dass sie ein sehr angenehmes Licht machen.
Mhm. Was hältst du von diesen künstlichen Kerzen? Die finde ich.
Ja, also ich habe inzwischen schon welche gesehen, die ganz gut funktionieren, im Sinne von also der Lichtfarbe und vom Effekt ganz gut eigentlich ausschauen. Aber die sind halt manchmal von der Lichtfarbe so, dass man sofort sieht, dass das Kunst ist und dann finde ich eher ein bisschen kontraproduktiv. Ansonsten finde ich, kann man ja mit Fake it till you make it sozusagen, ist ja beim Einrichten gar kein schlechtes Prinzip. Mhm. Also sich eine Kaminumrandung ins Wohnzimmer zu stellen und dann eine Lampe reinzustellen und so zu tun, als hätte man jetzt einen offenen Kamin im Wohnzimmer, ist eigentlich ziemlich clever, weil unser Gehirn lässt sich gerne durch Symbole auch austricksen. Also dieses quasi Symbol eines Kamins, das macht eine gemütliche, angenehme, warme Atmosphäre, ja, obwohl ich natürlich weiß, wenn ich da drauf gucke, dass da kein Feuer drin brennt.
Jetzt haben wir ja alle so diesen Drang, so ausmisten, der Winter ist vorbei, Fenster putzen, es kommt wieder Licht rein, aber es liegt noch viel Gerümpel rum. Hast du da so Aufräumtipps oder Frühjahrstipps für die Wohnung?
Ja, grundsätzlich ist ja weniger ist mehr, ist ja so ein Grundsatz, ja, beim Einrichten und in den Wohnungen. Und die Wohnungen, die ich sehe, fast 90% der Wohnungen haben irgendwie zu viel drin. Mhm. Zu viel Deko, zu viele Dinge aufbewahrt, zu viele Bücher, zu viele Möbel, was auch immer zu viel. Und der Frühling ist da einfach eine sehr gute Jahreszeit, da mal so einen Cut zu machen und zu gucken, was brauche ich denn wirklich und was möchte ich auch wirklich in meiner Wohnung haben und sich da einfach von Dingen zu trennen. Ja, das finde ich ist ja das Hauptthema, dass man sich von Dingen auch wieder trennt und nicht so Jäger- und Sammlermäßig alles irgendwie anhäuft und dann nimmt man die Dinge eh nur einmal im Jahr in die Hand, wenn überhaupt.
Viele haben ja auch zu viel, weil es Erinnerungen sind, oder? Also weil die Stirümchen sozusagen. Weil sie an schöne Urlaube etc. erinnern.
Ja, also Erinnerungsstücke sind ja total wichtig beim Wohnen. Mhm. Das sind ja so Art emotionale Kontaktpunkte, also so Punkte in der Wohnung, die bei mir einfach positive Gefühle auslösen. Mhm. Da gehören eben solche Erinnerungsstücke dazu und die sind super wichtig beim Wohnen. Also das sollte man sich auch nicht nehmen lassen, dass man Dinge in der Wohnung hat, die einen an liebe Personen, an schöne Zeiten, an tolle Dinge erinnern. Das ist echt super, super wichtig. Man darf da drin nur nicht irgendwie sozusagen ertrinken drin oder begraben werden davon.
So ein Schrein machen, ja.
Ja, genau. Also, aber grundsätzlich ist das ist super wichtig, dass man sich mit Dingen umgibt und möglichst nur mit Dingen umgibt, die auch echt positive Gefühle in uns auslösen.
Mhm. Ich habe immer so ein Hauptproblem, so außen sieht das alles ganz schön aus, aber meine Schränke, ne? Boah, die darfst du nicht aufmachen. So als Wohnpsychologin, was ist dein neuralgischer Punkt?
Oh ja, mein persönlicher neuralgischer Punkt ist der Schreibtisch, beziehungsweise der Schubladenschrank dazu.
Ja.
Der ist nämlich genau so, aber ich habe ja irgendwann rausgefunden, vor Jahren schon, dass ich an der Höhe der Papierstapel da drauf mein Stresslevel ablesen kann. Und das heißt, wenn die zu hoch werden, dann weiß ich, oh, ich muss ein bisschen auf die Bremse treten und ein bisschen entschleunigen, weil es wirklich sonst zu viel wird. Und so geht's nicht nur mir, so geht's anderen auch. Also Unordnung, gerade so in Schränken oder so, ist gar nicht selten so ein Indikator für, es ist irgendwie alles ein bisschen zu viel. Ja,
ja, und nicht trennen können. Das brauche ich vielleicht nochmal, das ziehe ich nochmal an. Und wenn ich 5 Kilo dünner bin und so weiter. Ja. Genau. Haben Männer das genauso schlimm wie Frauen? Oder?
Ja, schon.
Okay.
Da sind es dann die Garagen und die Kellerabteile, die Werkstatt und so, ja.
Was würdest du sagen, als Wohnpsychologin ist der absolut wichtigste Raum, wenn, also manche haben ja 6 Zimmer, manche nur 2. Was würdest du sagen, ist so das Nonplusultra, das Herzstück der Wohnung?
Das Herzstück der Wohnung ist für mich das Schlafzimmer, weil wir dort wirklich zur Ruhe kommen sollen oder müssen. Also wir brauchen den Schlaf. Also ohne Schlaf geht ja nichts, ja. Man könnte ja sogar auf die Küche noch verzichten, weil dann kann ich halt essen gehen irgendwie oder kann mir Pizza bestellen, ja. Aber ohne Ort, an dem ich in Ruhe wirklich runterkommen kann und schlafen kann, also diese wirklich körperliche und geistige Erholung finden kann, geht's nicht. Und witzigerweise ist aber das Schlafzimmer gern auch mal ein bisschen vernachlässigt, ja, weil das ja nicht der Raum ist, den jetzt immer alle sehen, wenn sie zu Besuch kommen. Die sehen ja die Küche oder das Wohnzimmer. Das wird ja dann eher noch eingerichtet oder irgendwie schick gemacht oder so.
Ja.
Aber am Schlafzimmer sparen die Leute gern mal so ein bisschen an der Gestaltung des Schlafzimmers. Und das ist eigentlich schade, ja, weil das ist eigentlich unser Rückzugsraum, ja, der wichtigste Rückzugsraum.
Erlebst du das so neue Zeit auch, dass es immer mehr bei Paaren auch die eigenen Schlafzimmer, also die getrennten Schlafzimmer sind oder jeder hat sein Zimmer so nach dem Motto? Ist das eine Vision der Zukunft?
Ja, also dass die Modelle da unterschiedlicher werden, ist auf jeden Fall zu beobachten in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also früher hat es ja so ein Standardmodell des Wohnens gegeben und so haben alle praktisch gewohnt. Mhm. Ja, und wer nicht so gewohnt hat, das war schon komisch oder ein bisschen merkwürdig eigentlich. Der ist ein bisschen schräg angeschaut worden. Jetzt ist einfach viel mehr erlaubt und das ist ja gut. Mhm. Ja, also erlaubt ist, was gefällt beim Wohnen und was gut funktioniert für Paare. Und das ist vom gemeinsamen Schlafzimmer über die getrennten Schlafzimmer bis hin zu den getrennten Wohnungen. Also ich kenne Paare, die haben im gleichen Haus jeder eine eigene Wohnung zum Beispiel.
Ja, ja.
Also das, oder Paare, die behalten sich ihre Wohnungen einfach und living apart together heißt das ja auf irgendwie Neudeutsch. Für viele funktioniert das einfach gut. Und nicht nur, weil einer schnarcht, sondern weil es einfach auch um Rückzug und auch die Gestaltung geht.
Ja.
Also Paare haben ja oft Konflikte beim Wohnung einrichten, weil dem einen was anders gefällt als dem anderen. Und man sich dann nur in einem sehr aufwendigen Prozess einigen kann. Und dann ist es manchmal einfacher, wenn jeder seins behält.
Genau. Oft sind es ja dann leider die Frauen, die sich da durchsetzen. Hast du mich eigentlich gefragt, ob der Kerzenleuchter dahin darf oder nicht?
Ja, das ist ja ein super spannendes Thema, weil hinter all diesen Konflikten beim Einrichten stehen ja oft ganz andere Dinge. Da stehen ja unsere Urbedürfnisse. Dekoration zum Beispiel wird ganz oft als territoriale Markierung verstanden. Unbewusst. Also wenn jetzt meine Partnerin die 17. Dekokerze irgendwo hinstellt, dann habe ich ja das Gefühl, dass ich immer weniger Raum in meiner Wohnung kriege. Oder wenn der Partner, wenn mein Partner hier seine Technik immer weiter ausbreitet, Surround-System und Beamer-Dings und Computer, das braucht oft auch noch Kabel, dann habe ich das Gefühl, dass er immer mehr Platz in der Wohnung belegt. Und da werden wir sozusagen so ein bisschen zu den Urmenschen, dann fangen wir an, unser Territorium zu verteidigen. Und darüber wird dann gestritten.
Ja.
Aber es wird natürlich nicht gesagt, du, ich habe das Gefühl, ich habe gar keinen Raum mehr in dieser Wohnung, sondern es wird gesagt, ich kann schon nicht mehr sehen, die 17. Kerze oder schon wieder so ein hässliches Technikding.
Ja, wundervoll. Du kennst dich aus. Ja. Das würde mich nochmal interessieren, Thema Fußboden, das finde ich auch spannend. Wie stehst du dazu? Bist du so, sagst du Holz oder doch Teppich, weil es kuschelig ist oder ist das am Ende doch wieder individuell?
Ja, auch das ist natürlich individuell, das ist ja eine Geschmackssache. Ich persönlich und vom Gestalterischen muss ich auch sagen, finde ja Holzböden am schönsten, am angenehmsten und am anpassungsfähigsten, was den Wohnungsstil oder die Gestaltung betrifft. Teppich Auslegeware und sowas wirkt oft ja künstlicher. Ja, also Holz hat halt auch diesen symbolischen Naturaspekt wieder. Und da komme ich wieder so zu diesem Naturthema zurück. Wir sind ja als Menschen in der Natur entstanden oder haben uns evolutionär in der Natur entwickelt. Und deswegen haben wir so einen starken Bezug zu diesen Naturdingen und Themen und Materialien. Deshalb finden die meisten Menschen Holzböden einfach super. Mhm. Ja, finden die angenehm und finden die schön. Letztlich auch da, beim Wohnen ist erlaubt, was gefällt. Und wenn ich halt die Teppichboden super finde, warum auch immer, ja, dann ist der für mich natürlich besser als ein Holzboden.
Ja. Der Trend geht ja auch dahin, glaube ich, also weil jetzt vielleicht die Luftepoche auch anfängt, wenn man das so ein bisschen spiri sieht, dass wir weggehen von diesen ganz großen Häusern hin zu leichten, kleineren. Kannst du das auch beobachten, Richtung Tiny House?
Ja, es gibt einen Trend jetzt ja schon seit einigen Jahren, der geht so ein bisschen eben zur Reduktion, zum Kleiner, zum Weniger ist mehr. Es hat ja verschiedene Gründe, wirtschaftliche Gründe, ökologische Gründe, aber auch eben sowas wie sich zu fokussieren auf das, was einem wirklich gut tut und was man wirklich braucht, ja, weg von der Konsumgesellschaft. Ja. Es gibt diesen Trend, das ist oft echt schön zu sehen, wenn der dazu führt, dass Leute sich dieses Themas bewusster werden, also dass die sich der Frage wirklich zuwenden, was brauche ich beim Wohnen eigentlich? Was tut mir wirklich gut beim Wohnen? Weil das ist ja so die Kernfrage.
Du bietest ja auch Webinare an, Online-Kurse, wie man den Wohnflow findet, glücklich wohnen. Es kommt ein neues Buch von dir und das habe ich so noch nie gehört. Ja, Wohnen für Hochsensible. Wow, das ist ja spannend. Wie bist du darauf gekommen, die HSPler abzuholen? Das sind ja viele, werden auch immer mehr, glaube ich.
Ja, ich glaube, immer mehr entdecken das einfach, dass sie hochsensibel sind, weil das Thema in den letzten Jahren einfach auch stärker in den Fokus gerückt ist. Also ich bin mit dem Thema in Berührung gekommen in meiner Beratungsarbeit einfach, weil auf mich über Jahre hinweg immer Menschen zugekommen sind, die gesagt haben, ich weiß von mir, dass ich hochsensibel bin und ich habe echt Probleme, eine Wohnung zu finden, die zu mir passt oder mich so einzurichten, dass ich wirklich zur Ruhe kommen kann, aber dass nicht alles total weiß und steril bei mir in der Wohnung ist. Bis hin zu, dass Leute gesagt haben, ich habe eine Mietwohnung und da ist ein Stäbchenparkett drin und das Muster von dem Stäbchenparkett macht mich wahnsinnig. Ich halte das nicht aus.
Ja,
das überreizt mich total. Was mache ich denn jetzt? Ja? Also ganz konkrete Fragen. Und ich habe dann einfach mich mit diesem Thema Hochsensibilität beschäftigt und habe dann eben festgestellt, es gibt zu allen möglichen Fragestellungen rund um Hochsensibilität Ratgeberliteratur, aber zum Thema Wohnen und Hochsensibilität nicht. Ja. Da war dann für mich irgendwann klar, dass das Thema meines nächsten Buches sein wird. Ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Parkett habe, ja, was mich irre macht, wie kann ich das entschärfen oder muss ich dann umziehen? Oder?
Naja, die einfachste Möglichkeit wäre, und das ist dann auch die Lösung, die für viele echt gut ist, ist da einfach sich einen wirklich schönen, großen Teppich fürs Wohnzimmer zu kaufen, in einem neutralen Ton, dass man da einfach die Fläche reduziert, wo dieses Muster sichtbar ist. Ja. Ganz simpel. Ja. Aber grundsätzlich, also es geht viel um Reizreduktion und gleichzeitig aber nicht es steril wirken zu lassen. Es geht um das Thema Natur im Raum, weil gerade bei Hochsensibilität so Naturfaktoren extrem wichtig sind, weil die wirklich auch heilsam sind. Ja. Und es geht auch um das Thema, wie gehe ich mit diesen ganzen Alltagsdingen um, die sich in der Wohnung ja ansammeln und die ich ja auch brauche, ja, die aber oft gestalterisch ja überhaupt nicht aufeinander abgestimmt sind. Also da habe ich ja optisch ein Panoptikum, ein farbliches, also wenn ich mir meine Küchenschublade aufziehe, dann ist ein Farbenchaos drin.
Ja.
Hochsensible Menschen regt das oft wirklich auf, ja, das ist too much dann einfach für die. Ja, und das Thema auch Zusammenwohnen natürlich. Das ist ja für zwei Nicht-Hochsensible schon eine Challenge oft, aber für hochsensible Menschen dann eben noch mehr. Kann man einfach aus diesen Gestaltungserkenntnissen, die es in der Wohnpsychologie gibt, dann einfach die rausziehen, die am Ende eine Wohnung reizreduziert und trotzdem gemütlich sein lassen.
Das Buch Wohnen für Hochsensible gibt es ab Juni.
Genau.
Wichtig ist ja auch erstmal, dass man es erkennt. Ne? Und nicht sagen, mit mir stimmt was nicht, weil ich die Schublade, wenn ich die aufmache und ich kriege einen Knall, weil da alles so bunt ist, ne? Dass ich nicht einen Schaden habe, sondern dass ich einfach high sensitive bin und dass ich das so annehme und es dann dementsprechend verändere, dass es mir gut geht. Oder ich meine, viele wissen das vielleicht noch gar nicht, dass sie hochsensibel sind.
Ja, genau. Deswegen, also ich, im Buch wird es auch am Anfang so ein kleines Kapitel dazu geben, was ist Hochsensibilität überhaupt? Wie ist da der Stand der Wissenschaft dazu? Und was sind denn die Eigenschaften, die hochsensible Menschen haben? Das ist ja das, worüber wir jetzt sprechen, ist ja quasi die Kehrseite der Medaille. Also, dass man schnell überreizt ist und einen Dinge schnell auch stressen. Aber das hat ja auch eine sehr positive Seite. Ja? Und da sind ja Fähigkeiten mit verbunden, von denen man sehr profitieren kann. Ja? Ja. Dass man eben sensibel ist, dass man ein super Auge für Gestalten und Farben und Formen hat, dass man ein Gespür für Menschen total hat.
Es ist zum Thema Frühjahrsputz klar. Ne? Fenster putzen, ne? Ordentlich mal richtig putzen. Aber was ist mit Energieputzen im Wohnbereich? Also es gibt ja viele, die räuchern auch. Hast du da Tipps? Oder?
Also da bin ich nicht die Expertin für. Das ist auch nicht mein Spezialwissen. Nur grundsätzlich ist es, kann man dazu sagen, jetzt aus wohnpsychologischer Sicht, alles, was mich selber klarer werden lässt und alles, was so Prozesse oder Rituale sind, die bedeuten, ich trete einen Schritt zurück und schaue mal auf meine Räume, was brauchen die und passen die noch wirklich zu mir und wo möchte ich was anders haben und Dinge dann neu auch zu gestalten oder sich von Altem zu verabschieden oder eben dann auch mit solchen Ritualen so eine Art Neustart hinzulegen, weil nichts anderes ist das ja. All das ist aus wohnpsychologischer Sicht super gut, weil uns das einfach gut tut, weil es so einen Blick frei macht auf das, was brauche ich denn eigentlich selber? Was tut mir gut und was möchte ich jetzt haben? Ja? Was muss mir meine Wohnung geben?
Ich habe das manchmal so, wenn Menschen in meiner Wohnung sind, die ich vielleicht gar nicht mag, ja, aber die mussten ja vielleicht da rein, so dann habe ich auch so das Gefühl, erstmal so durchzulüften. Verrückt, aber
ja,
ist so.
Ja, das ist total nachvollziehbar und das hat auch viel mit der Privatsphäre zu tun.
Ja, genau.
Unsere Wohnung ist ja unser Rückzugsort.
Total, Kraftort auch.
Kraftort. Und das geht ja schon viel früher los. Das haben ja ganz viele Leute, vor allem, also beginnen da in der Corona-Zeit, wo man dann die Meetings, Arbeitsmeetings über Zoom plötzlich alle hatte und plötzlich hat man den Chef und 17 Arbeitskollegen im Wohnzimmer, die gucken alle hier auf die Rückwand hinter mir, aber von der Energie her ist das ja, als wären Leute plötzlich bei mir zu Hause. Ja. Und das ist ja eigentlich eine totale Verletzung der Privatsphäre und der Trennung von außen und innen und von öffentlich und privat.
Mit Corona fing es natürlich auch an, dass das eigene Zuhause mehr in den Fokus geraten ist, ne? Dass es einem auch,
total.
Ne? Dass man einfach auch ein bisschen sensibler dafür geworden ist, dass es einfach auch schön sein muss, dass es einem gut tun muss, weil man ja eingesperrt war sozusagen, ne?
Das hast du sind ja auch ganz viele umgezogen dann, wenn es möglich, wie es möglich war. Also ich sage mal so, nach einem Dreivierteljahr Corona ging ja der Umzugswahnsinn los, weil viele Leute einfach festgestellt haben, meine Wohnung, die passt gar nicht richtig zu mir oder da fühle ich mich gar nicht 100% drin wohl. Ich möchte was anderes. Ja.
Ganz schnell noch zum Thema Kinderzimmer. Da kann man bestimmt auch eine Menge falsch machen, wenn man da nur nach den Kinderzimmerkatalogen geht. Ja. Hast du da also einen entscheidenden Tipp?
Kinderzimmer ist fast das schwierigste Zimmer, sage ich,
ohne jetzt
demotivieren zu wollen. Nein, das ist deshalb schwierig, weil es einfach drei Funktionen in sich vereint, die sehr widersprüchliche Dinge brauchen. Man braucht einen Rückzugs- und Schlafbereich, man braucht so einen Arbeitsbereich, nenne ich das mal, also spätestens so im Kindergartenalter, wenn die dann Kinder auch sitzen mal und was zeigen oder spätestens dann Schularbeiten machen müssen zu Hause. Und eine Spielzone. Und das ist von der Aktivität her, sind das sehr unterschiedliche Zonen. Und das heißt, unterschiedlich viel Reizintensität ist da notwendig. Also Rückzugsbereich soll ja sehr reduziert gestaltet sein. Der Spielbereich, da kann es auch farblich total knallen. Das Licht ist da unterschiedlich und da muss man sich einfach geschickte Lösungen einfallen lassen. Sowas wie zum Beispiel, dass man das Bett, dass das unter so einem Baldachin kommt, wo man dann eben die Reize regulieren kann. Also, dass man eben nicht auf die super bunte, comic-bemalte Wand guckt beim Einschlafen oder sowas,
Außerdem sind die Kinder ja oft in einem Alter, wo man sie noch nicht so recht fragen kann, wie sie es haben wollen. Da muss man ja auch erstmal von sich ausgehen, ne? Also ja, nicht einfach.
Ja, nicht ganz einfach. Aber gibt es natürlich sehr, sehr viel super Ideen, gerade auch im Netz, wo man sich da was abgucken kann.
Ja, die Jugendlichen wollen es gerne schwarz dann, ne? Und schön verlautert.
Ja, ja. Genau, der Klassiker.
Ja. Ja, die sollen jetzt auch immer im Frühjahr mal aufräumen, einmal wenigstens.
Einmal im Jahr.
Genau. Ah, ich könnte stundenlang mit dir noch sprechen, das ist so spannend. Du hast ja mehrere Bücher geschrieben, auch glücklich zusammenwohnen. Ja, ich muss die Schränke aufräumen, dann macht es mich glücklich auch die Tage.
Genau. Fenster auf und Schränke,
ja,
Schränke
ausbauen. Genau. Ja. Sehr schöne Inspiration, liebe Barbara. Ja. Hast du vielleicht so einen Lieblingsspruch so zum Thema Wohnen? Zitat oder so, was dir gefällt?
Eine wichtige Überschrift, finde ich, ist: Glücklich wohnen hat nichts mit dem Budget zu tun.
Ja, das stimmt. Ganz lieben Dank und weiterhin so viel Freude und Leidenschaft bei der Wohnpsychologie. Von Herzen alles Liebe für dich.
Danke, Annette, danke.